Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da haben wir unseren Studierendenvertreter mal mit reingeholt und der hat uns zu 6 super spannenden Themen im Sport den Blick gegeben, wie er das Ganze sieht.
Da sehe ich extreme Defizite, wo dann eben der Fan wirklich ernst genommen wird als Mensch und nicht nur als Fan.
Wie wertvoll die Fans auch für die Stimmung sind und für das Stadionerlebnis und für alles drumherum.
Der Fan ist nicht nur jemand, der klatschen kann.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Hallo in die Runde und schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei unserer heutigen Aufnahme unseres Podcasts Sport Business Kompakt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist heute eine Aufnahme, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil wir heute endlich mal das durchziehen, was wir euch auch immer predigen, nämlich, dass ihr mal zu uns kommt, dass ihr uns eure Themenvorschläge nennt, dass ihr uns eure Meinungen nennt zu besonderen Themen. Und da haben wir unseren Studierendenvertreter Julian Bloxy mal mit reingeholt und der hat uns zu 6 super spannenden Themen im Sport quasi einen Blick in die Glaskugel geben, wie er das Ganze sieht. Und wir geben natürlich da unseren Senf auch zu, wie immer. Ne? Wir können ja nicht anders, Gerhard, oder ist das so?
Genau, also von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Also 6 Punkte haben wir Julian Bloxy mal vorgestellt. Das erste war mit dem Thema Popularität von Sportarten. Was ist Ihre Meinung?
Der Fußball ist zurzeit weiterhin der populärste Sport in Deutschland. Ich glaube aber, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine andere aufsteigende Sportart den Fußball als die populärste Sportart in Deutschland ablösen wird. Ich glaube, dass nur der harte Kern von Fans und Mitgliedern der Sportart treu bleibt.
Ja, und da muss ich ehrlich sagen, ihr wisst ja mittlerweile, ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei, ich bin ja ein Fußballfanatiker. Und die These finde ich sehr gewagt und gleichzeitig aber sehr spannend, weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also der Fußball ist schon seit so langer Zeit wirklich, sag ich mal, die Macht hier in Deutschland. Klar, in Amerika oder so hast du viele andere Sportarten wie Basketball oder American Football oder was auch immer. Aber in Deutschland ist es wirklich so, da ist der Fußball ja das A und O. Und ich kann mir nicht vorstellen, welche Sportart den Fußball hier in Deutschland ablösen soll. Weil Sportarten wie Handball, Basketball, die haben natürlich auch ihre Aufmerksamkeit, aber die werden sich nicht so entwickeln. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine neue Sportart aus der Asche erschaffen wird und den Fußball in so kurzer Zeit aufholen wird. Gerhard, ja. Was meinst du?
Der Kuchen ist eben der Kuchen. Wir können versuchen, ein paar Stücke rauszuschneiden, dass der Fußball ein bisschen weniger bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass American Football durch die Tatsache, dass wir die European League hier haben und das mit Frankfurt als Austragungsort und München als Austragungsort temporäre Interessen entwickelt werden, aber man muss ja eine Sportart auch als Amateur irgendwie spielen können. Und Fußball, dann nehme ich mir zur Not noch eine Cola-Dose und spiele auf der Straße. Aber American Football, wo soll ich das machen? Und Baseball, also allein die Möglichkeit, diese Sportart selber mal auszuprobieren oder sich dafür zu interessieren, ist gering. Es sei denn, man würde sich als Fernsehsportler bezeichnen und guckt dann eben das auf Sendern, die eben von den Ligen, von den neuen Sportarten eingekauft werden.
Ich glaube auch, ihm ging es hauptsächlich um das Thema des Profifußballs und dem Thema halt der Kommerzialisierung. Ne? Wenn er sagt, er glaubt, nur der harte Kern der Fans wird bleiben, weil die anderen sich wirklich abschotten wegen der Kommerzialisierung. Ja, zu einem Teil, ne? Aber man sieht auch schon, die Kommerzialisierung ist schon länger vorangeschritten oder schreitet schon länger voran und trotzdem sind die Fans da, ne? Die fahren immer noch ins Stadion. Auch wenn es sehr teuer ist, haben die viele auch noch immer noch ein Sky-Abo oder ein DAZN-Abo. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fußball, egal, auch wenn die Kommerzialisierung weiter so voranschreitet, worüber sich auch viele aufregen, aber es ist, wenn Anpfiff ist, es ist immer noch dieselbe Sportart. Und ich glaube, das wird auch in Deutschland lange, lange so bleiben. Unser zweiter Punkt, da war es ganz interessant, was er von der Förderung des Sports hält.
Bisher traten zwar die Geldgeber nur in Sportvereinen zum Vorschein, aber ich glaube, dass die auch in Zukunft im Bereich Sportartenförderung durch finanzielle Mittel durchaus ihren Beitrag leisten wollen.
Da Das wäre ja mal unter dem Aspekt Risikomanagement ein interessanter Aspekt von Julian Block 7. Ne? In dem, wo ich Sportarten fördere, minimiere ich mein Risiko, als wenn ich mit einem Sportverein zu tun habe. Da könnten Probleme beim Präsidium, beim Geschäftsführer, beim Trainer, alles Mögliche auftreten. Von daher, wenn ich eine Sportart fördere, damit meint er natürlich dann die Fachverbände. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und das wiederum finde ich prima, weil wenn ich eine Sportart fördere, dann fördere ich immer gleichzeitig beides, Leistungssport und Breitensport. Das ist ja auch das, was der Vorstandsvorsitzende, der neu gewählte Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes sich auf die Fahnen geschrieben hat, indem er sagt, wir sind eben Sport und das bedeutet beides, Breitensport und Spitzensport. Und beim Breitensport ist immer mitgedacht Behindertensport, Betriebssport, Freizeitsport, Fitnesssport und so weiter und so weiter. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass dort Geldgeber interessiert wären. Andererseits müssen natürlich die Verbände auch Angebote machen, damit die Förderung des Sports auch etwas für die Geldgeber bringt.
Definitiv. Und ich glaube, dass du, wenn du eine ganze Sportart förderst, ich sag mal, wenn du jetzt einen einzelnen Verein förderst, hast du die Zielgruppe, du hast die eine Region, die wirklich Interesse daran hat. Wenn du aber die ganze Sportart förderst, die wirklich national oder sogar international ausgebreitet ist, hast du eine viel weitere Reichweite. Die Frage ist nur, bekommst du, wenn du die Sportart generell förderst, die Fans oder die, ja, ich sag jetzt mal Rezipienten, auch in so einem emotionalen Umfeld? Weil für viele ist es natürlich so, ich fördere den Verein, weil ich weiß, die Fans sind da mit Leidenschaft, die stecken da Herzblut rein. Generell die Sportart, da ist die Emotionalität nicht so nah dran wie am Verein.
Bin ich ganz bei dir, denn wenn jetzt, ich wohne ja in Köln, also wenn jetzt der 1. FC Köln oder der KIC Eishockey Sponsoren sucht, dann sehen sie oftmals auch eine regionale Affinität. Ja, so. Wenn ich aber eine Sportart fördere, bin ich ja national unterwegs. Das heißt, ein Kölsch-Hersteller, ein Gaffel-Kölsch, was soll der national für eine Sportart Eishockey DEL werben, wenn der gar nicht in allen Regionen des Landes zu kaufen ist? Also diese Idee von Julian Block 7 würde dazu führen, dass nur national tätige Firmen und Unternehmen hier in Frage kommen.
Ich finde die Idee super gut. Ich bin aber gespannt und ich kann mir beim besten Willen noch nicht vorstellen, dass das in Zukunft wirklich ein riesengroßes Thema wird, auch wenn ich es mir teilweise wünschen würde, allein wegen der Verbindung Spitzensport und Breitensport.
Okay, gehen wir mal zum dritten Punkt. Wir haben gefragt, wie sehen Sie denn die Bedeutung von Fans?
Bei einem bin ich mir relativ sicher, dass der Fan der wichtigste Stakeholder im Gebilde des Profisports bleibt, denn er entscheidet letztlich, wie viel Aufmerksamkeit der Sport und die Sportart an sich erhält.
Ja, und da stimme ich ihm zu 1000% zu. Ne? Der Fan wird auch in Zukunft einer der wichtigsten Stakeholder im Spitzensport sein und das aus ganz vielen verschiedenen Punkten. Einerseits, weil die Fans ins Stadion gehen. Andererseits aber natürlich, weil die Sponsoren, weil die Medien das Geld in den Sport stecken, weil sie die Fans erreichen wollen, weil sie die große, breite Masse erreichen wollen. Und ich glaube nicht, dass das viele, viele Geld, was im Profisport fließt, ohne die Fans weiterhin erreichbar werden können.
Ich befürchte nur, dass das Lippenbekenntnisse sind. Na, dass man sagt, ja, sind die wichtigsten Stakeholder im Spitzensport. Ja, das ist so ähnlich wie morgens geht die Sonne auf. Das ist, tun die auch was? Nur zu sagen, ja, du bist mir am wichtigsten. Ja, woran erkennt man das denn, dass der wichtig ist? Und deshalb ist dieser Hinweis der Customer Journey, einen Fan als Menschen wahrnehmen, nicht nur als jemand, der als Geldschein auf zwei Beine zu meinem Spiel, zu meinem Wettbewerb kommt, sondern die Lebenswirklichkeit von Menschen, die auch Fans sind, ernst zu nehmen. Und da sehe ich extreme Defizite, wo dann eben der Fan wirklich ernst genommen wird als Mensch und nicht nur als Fan.
Das ist dann das Problem der Vereine oder der Verbände, weil sie müssen sehen, dass sie die Fans bei Laune halten. Und ich glaube, sobald die das nicht mehr tun oder sobald sie das etwas nachlassen, werden sie das auch merken, weil die werden merken, die Einnahmen gehen zurück, wenn die Fans nicht kommen. Und wir brauchen die Fans alleine, einerseits natürlich wegen der Einnahmen, andererseits aber auch wegen der Stimmung. Das haben wir jetzt auch wieder an den vergangenen Wochenenden gesehen, was jetzt quasi im Saisonfinale in der ersten, zweiten Liga los ist beim Fußball. Wie wertvoll die Fans auch für die Stimmung sind und für das Stadionerlebnis und für alles drumherum. Also, ist einfach, ja.
Jetzt, wo wir drüber sprechen, wir alle haben das Spiel Liverpool gegen Manchester gesehen, wo in der 7. Minute aufgrund der Tatsache, dass Cristiano Ronaldo und seine Freundin eine Fehlgeburt hatten, nicht? Kann man sagen. Und dass dann Liverpool, ja, die 7. Minute You Never Walk Alone singt, ja, also wo man eigentlich Konkurrenten im Wettbewerb ist, aber der Fan, der ist wirklich viel, viel mehr. Also diese Leidenschaft, die die Liverpooler Fans gezeigt haben, das schafft Gänsehaut und das muss man ernst nehmen. Der Fan ist nicht nur jemand, der klatschen kann.
Definitiv, und da fällt mir der Spruch ein, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Das ist ja so ein typischer Fanspruch, wenn Fans aus verschiedenen Fanlagern sich gegenseitig unterstützen oder füreinander da sind. Und das ist es auch, worum es geht. Ne? Wir wollen ein tolles Sporterlebnis haben und das geht nur zusammen.
Und in der letzten Woche hat ja Dortmund gegen Dynamo Kiew gespielt, ein Benefizspiel, um eben dort aufmerksam zu machen, wir sind nicht grundsätzlich gegen Menschen, die Nationalität Russen sind, wir sind nur gegen den Aggressionskrieg Putins in der Ukraine. Und deshalb finde ich diesen verbindenden Charakter im Wettbewerb, etwas Gutes zu tun, jetzt wie dieses Benefizspiel, sensationell.
Und das soll in Zukunft auch so bleiben. Das heißt, die Fans werden hoffentlich in Zukunft weiterhin der wichtigste Stakeholder des Spitzensports sein. Gut, schauen wir mal ein bisschen zurück und gleichzeitig in die Zukunft, und zwar auf die Corona-Pandemie und überlegen, okay, was meinst du, was hat die Corona-Pandemie auch in Zukunft noch für einen Einfluss auf den Sport?
Insgesamt hat nämlich die Covid-Pandemie das Sportverhalten und das Sportbusiness meiner Meinung nach schon historisch reformiert.
Da verstehe ich die Aussage von Julian Blocksiepen, ne, historisch reformiert. Ich glaube, es ist eher ein Schock. Ne? Zack, von jetzt auf gleich von 100 auf 0. Ob das alle wirklich verstanden haben, um zu gucken, wie man sich verbessern kann und neu aufstellen kann, das wird man wahrscheinlich noch gar nicht sehen können. Also es gibt Wirkungen, Auswirkungen und es gibt Folgen. Die Wirkung ist sofort vorhanden, die Folgen kommen erst noch. Und da befürchte ich mal, dass wenn man das Sportbusiness insgesamt anschaut, dass der Breitensport schneller wieder auf die Beine kommt, dass also der Vereinssport schneller wieder die verlorenen Mitglieder zurückgewinnt. Beim Spitzensport bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass dass der generelle Individualsport, Joggen, Schwimmen, Fahrradfahren, dass der dem organisierten Sport schon ein paar Punkte abnimmt.
Auf jeden Fall, weil viele Leute auch einfach gar keine andere Möglichkeit hatten. Man konnte nicht zum Basketballtraining gehen, man konnte nicht zum Handballtraining gehen. Einerseits, weil es in der Halle war, andererseits, weil es ein Teamsport war. Man konnte joggen gehen, man konnte zu Hause alleine Fitness machen. Und das, kann ich mir vorstellen, haben die Leute gemerkt, dass das auch viel Spaß machen kann und sind halt dran geblieben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein Ding ist für die Zukunft, dass da die Corona-Pandemie die Individualsportler noch ein bisschen gefördert hat. Und es wird auch spannend zu beobachten bleiben, wie der Spitzensport sich weiterhin davon erholt. Ne? Wir hatten jetzt im Fußball zum Beispiel gehofft, es ging alles, es wurde immer alles mehr, es wurde alles immer schneller und auf einen Schlag von 100 auf 0 runtergefahren. Und man hatte gehofft, dass sich so ein bisschen dadurch alles, was die Einnahmen und was die Geldflüsse da in dem Spitzenfußball bedeuten, was da los ist, dass man gehofft hat, dass das ein bisschen wieder runterfährt. Aber es ist schon wieder sehr schnell hochgegangen und das wird spannend zu beobachten bleiben.
Lass uns mal zum Punkt 5 kommen. Der Sport lebt ja auf der einen Seite von der Ergebnisoffenheit. Wir wissen zu Beginn eines Wettkampfs nicht, wer gewinnt. Und zum anderen von der Regelgebundenheit. Und da haben wir Julian Blocksiepen gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Regelwerk des Sports in Zukunft?
Das Regelwerk wird immer länger, weil Sportler und Mitwirkende immer wieder versuchen, Lücken zu finden und diese auszureizen, um davon Profit zu machen und bessere Leistung zu erlangen.
Ja, und er sagt, ne, das Regelwerk des Sports, jetzt habe ich auch schon Probleme, das auszusprechen. Gerne, du steckst mich an.
Ja, tut mir leid.
Kein Problem. Genau, er geht davon aus, dass es immer länger und komplexer wird, weil die Verantwortlichen nach Lücken suchen und diese ausreizen wollen. Ne? Und da bin ich mal gespannt, ob das auch so sein wird. Ich kann es mir teilweise vorstellen, teilweise nicht. Weiß ich nicht. Gerhard, was meinst du? Ich habe da noch gar keine Meinung zu.
Ich glaube es auch nicht. Also als ich die Aussage insofern schon mal im Vorfeld jetzt des Podcasts gehört habe, dachte ich, ach, eigentlich nicht. Also es kann sein, dass man das Regelwerk im Sinne des Dopings, wir haben ja auch über Olympische Spiele und China gesprochen und über die die Paralympics gesprochen, dass da gerade in China so zwischen den Zeilen das Regelwerk genutzt worden ist. Aber ich glaube, wenn man das Regelwerk an sich betrifft, das wird sich wenig ändern. Wir haben ein paar Reformen im Basketball gehabt. Ja. Jetzt gab es ja die Idee von FIFA-Präsident Infantino, das Spiel von 90 Minuten auf 100 Minuten zu erhöhen, weil die Nettozeit keine 90 Minuten sind. Ja, könnte sein, dass es kommt, aber die Spiele an sich haben ja auch schon 5-6 Minuten Nachspielzeit. Im Großen und Ganzen wird das Regelwerk sich meiner Meinung nach nicht ändern. Das Runde muss ins Eckige, fertig.
Das ist Fakt. Ich glaube auch, dass einfach so dieser Grundkern klar ist. Es gibt immer kleinere Reformen, es gibt immer kleinere Anpassungen Aber der Kern, der wird bleiben. Ne? Es gab jetzt zum Beispiel im Fußball, dass ein Trainer eine gelbe Karte bekommen soll. Ja, mein Gott, aber das ändert nichts an der Sportart generell und an dem Regelwerk, wie du schon sagst, das Runde muss ins Eckige. Ne?
Herr Nagelsmann ist trotzdem Deutscher Meister geworden, obwohl er die gelbe Karte bekommen hat.
Ja, und Schalke steigt auf. Nur mal yay. Genau, nee, gehen wir mal zum sechsten Punkt. Und zwar, da haben wir mal gefragt, was glaubst du generell, was Sportarten angeht, so kleinere Sportarten, können die irgendwann aussterben?
Ich glaube, dass es kein komplettes Aussterben einer Sportart gibt. Das zeigen die Beispiele Aerobic und Kegeln zum Beispiel. Aerobic und Kegeln haben sich weiterentwickelt. Das Kegeln hat zum Beispiel Parallelen zum immer noch einigermaßen beliebten Bowling bzw. Freizeitbowling.
Ja, wann ist eine Sportart tot? Wenn es keiner mehr macht. Aber das, glaube ich, wird nicht der Fall sein. Es gibt immer noch Menschen, die nicht nur Kegeln, Aerobics und auch Bosseln an der Nord- und Ostsee durchführen. Sport ist, so wie ich es verstehe, ein Kulturgut. Und dann gehört es einfach zum Alltagsleben, dass ich eben Kegeln mache oder dass ich eben Bosseln mache oder dass ich eben Sportschütze bin oder eben Aerobic betreibe. Von daher glaube ich, dass das wirklich ganze Aussterben von Sportarten nicht eintreten wird. Es wird mehr in den privaten Bereich wechseln und möglicherweise durch die Digitalisierung noch ein bisschen mehr Sport at home bedeuten. Ich würde mich freuen, dass die Vielfalt des Sports erhalten bleibt. Ich habe keine genaue Zahl, aber ich glaube, beim DOSB sind es über 50 Sportarten, die dort zusammengefasst sind. Wie viele Sportarten es gesamt in Deutschland oder in der Welt gibt, weiß ich gar nicht. Aber es wird immer Liebhaber finden, die sich mit Sport und Bewegung vertun und damit ihre Lebensqualität erhöhen.
Ja, da bin ich voll bei euch beiden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Sportart ganz aussterben wird. Was schon stimmt, sie wird sich vielleicht irgendwann ein bisschen revolutionieren und dann wird eine Sportart so ein bisschen beiseite geschoben, weil die neue Sportart, die quasi aus der alten entsteht, neu wird zum Beispiel so Paddle Tennis, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja auch eine Sportart, die aus einer anderen Sportart so ein bisschen entsteht, aber ganz aussterben oder gar nicht mehr geben, da wird es keine Sportart geben, die ganz wegfällt. Kann ich mir nicht vorstellen.
War doch toll, dass wir da mit Julian Block siebten Mal einen Studenten live bei uns dabei hatten und können einfach nur hoffen, dass das noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer machen.
Auf jeden Fall. Also hier nochmal gerne der Appell an euch, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie bei uns im Podcast dabei zu sein oder irgendwelche spannenden Themen habt, meldet euch immer gerne bei mir. Wir sind da sehr offen für. Aber Gerd, du brauchst gar nicht versuchen, jetzt schon abzulenken, weil wir haben noch eine kleine Kategorie.
Lang, lang ist's her. Coole Geschichten aus dem Sportbusiness.
Genau, und die Kategorie Lang, lang ist's her. Nicht ganz passend heute, weil wir mit Julian Block sieben so ein bisschen in die Zukunft geguckt haben. Deswegen drehe ich das Ganze auch mal um und frage dich, was ist nicht lang, lang her, sondern was wird im Sport in Zukunft deiner Meinung nach immer bleiben?
Jetzt kommt eine kurze Denkpause. Aber der Versuch war nicht schlechter, hier abzubügeln. Ne?
Den Podcast du hast dein Bestes gegeben, aber jetzt streng dich mal an, komm.
Also ich glaube, wenn jemand wirklich Blut geleckt hat oder das Herz an den Sport verloren oder gewonnen hat, dann bleibt man dabei. Also jemand, der sagt, also jetzt gibt es so viele Probleme im Sport, Kommerzialisierung und Doping und Bestechung und Spielsucht und alles Mögliche, ich mache jetzt keinen Sport mehr. Das glaube ich, wird nicht kommen. Es gibt vielleicht eher so eine Politikverdrossenheit, ich gehe nicht mehr wählen, das könnte ich mir eher vorstellen. Aber dass jemand sagt, hier den Sport an sich mag ich nicht mehr, wir müssen Schulsport abschaffen, das wird nicht kommen.
Also meinst du, wer den Sport einmal geliebt hat, der wird den Sport auch immer weiterhin lieben. Das finde ich ist doch ein gutes Schlusswort. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Weiterhin mit dem Hinweis, abonniert uns gerne und schreibt uns, ne, damit wir auch wieder so Folgen machen können wie heute, die natürlich super Spaß machen, mal eine andere Meinung auch reinzuhören und damit ihr auch mal ein bisschen Freiheit von unseren beiden Goldkehlchen, sage ich mal, habt. Ne? Genau, schreibt uns an sport@ist.de, bleibt dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.
Macht's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.